NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend, und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Wir schauen auf den NATO-Gipfel in Ankara. Parallel dazu haben die USA ja Angriffe auf Iran geflogen. Der US-Präsident erklärt die bisherigen Verhandlungsergebnisse mit Iran für nicht mehr gültig. Und er übt auch harsche Kritik an den europäischen NATO-Partnern. Aber offenbar bleiben die USA im Bündnis. Was also bleibt vom Geist von Ankara, fragen wir gleich. Ende der Woche sollte die Reform der Krankenversicherung beschlossen werden im Bundestag, aber die Opposition geht juristisch dagegen vor. In letzter Minute soll das Spargesetz noch gestoppt werden. Und die plant bessere Kommunikation und stellt dafür ein Sofortprogramm vor, damit Fahrgäste Bescheid wissen, warum welcher Zug nicht fährt oder es zu Verspätungen kommt. Wir beginnen in Ankara, Tag 2 beim NATO-Gipfel, und da hat sich die Stimmung wohl doch nochmal gedreht seit dem Dinner gestern Abend. Heute hat US-Präsident Trump dann harsche Kritik in Richtung EU-Partner geübt, vor allem an Spanien. Mit dem Land wolle er keinen Handel mehr treiben, aber auch Deutschland stand durchaus in der Kritik. Es geht um die fehlende Unterstützung im Iran-Krieg, die Trump bemängelt. Heute Nacht haben US-Soldaten den Iran angegriffen, und für die kommende hat Trump sehr harte Angriffe angekündigt. Iran wiederum hat als Reaktion heute die Golfstaaten attackiert. Die bisherigen Bemühungen um einen Waffenstillstand erklärte der US-Präsident für vorbei. Es sei, Zitat, Zeitverschwendung, mit dem Regime zu sprechen. Gleichzeitig wurde der Ukraine erlaubt, Patriot-Flugabwehrraketen im eigenen Land zu produzieren. Darauf hatte Präsident Zelensky gedrängt. Durch den Iran-Krieg ist dieser Waffentyp besonders knapp geworden. Wie also geht man auseinander? Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen auch für den Zusammenhalt in der NATO? Benjamin Großkopf ist vor Ort.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat heute wieder eines unter Beweis gestellt. Er beherrscht den Superlativ.
Wir haben hier in Ankara gerade einen enorm erfolgreichen NATO-Gipfel abgeschlossen. Es herrschte ein starkes Gefühl der Geschlossenheit.
Und schon im nächsten Satz erwähnt Rutte den Mann, der für all das verantwortlich sein soll, zumindest wenn man dem NATO-Generalsekretär glaubt.
Die NATO-Verbündeten haben sehr nachdrücklich die Führung von Präsident Trump begrüßt, die dieses Bündnis wandelt und es stärker macht.
Rutte ist routiniert darin, Trump so zu charmieren, dass er dem Bündnis nicht von der Fahne geht, ob er damit Erfolg hat. Trump hat die Sitzung der Staats- und Regierungschefs heute nicht gesprengt, wie mancher vorher befürchtet hatte, und sorgte trotzdem dafür, dass wenig über die erfolgreich verhandelte Abschlusserklärung des Gipfels gesprochen wurde, sondern vor allem über Donald Trump, der sich kurz vor Beginn der Sitzung mit den anderen Staats- und Regierungschefs an genau denen abarbeitete.
Ich bin sehr verärgert über die NATO. Darüber, dass wir viel, viel zu viel zahlen. Milliarden und Abermilliarden Dollar zu viel. Das ist unfair, denn wir beschützen sie. Wir beschützen sie also, aber sie sind nicht für uns da.
Die Liste der Vorwürfe wurde lang und länger. Zu wenig finanzieller Invest in Rüstung und Verteidigung, zu wenig Engagement im Iran-Konflikt, dafür zu viel Schutz für Grönland, auf das die USA immer noch Anspruch hätten. Spanien sei am schlimmsten, deswegen würden jetzt alle Handelsbeziehungen mit dem NATO-Partner gekündigt. Und immer wieder Iran. Ist die Feuerpause nach gegenseitigem Beschuss seit gestern Abend endgültig vorbei?
Für mich? Ich glaube, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit diesem Abschaum zu tun haben. Weißt du, was Abschaum ist? Das sind kranke Menschen. Sie werden von kranken Menschen angeführt.
Gipfelteilnehmer berichten glaubhaft, dass Trump seine Schimpfkanonaden im Saal nicht wiederholt hat. Und so konnten NATO-Generaloptimist Rutte und seine eifrigsten Verbündeten Erfolg vermelden. Gipfelerklärung verabschiedet. Bekenntnis zu Artikel 5, also dem Bekenntnis, ein Angriff auf einen ist der Angriff auf alle. Die europäischen Verbündeten, immerhin 30 von 32, übernehmen mehr Verantwortung. Und Trump hat ihnen offensichtlich geglaubt, dass sie ihre Investitionen in Rüstung und Verteidigung wie vereinbart hochfahren. Vorne dran, auch dank schuldenfinanziertem Sondervermögen, Deutschland und Bundeskanzler Friedrich Merz.
Die NATO ist mit dem heutigen Tag europäischer denn je, und doch bleibt sie transatlantisch fest verankert. Sie bleibt unerreicht stark und vor allem sie bleibt einig.
6 Punkte umfasst die Abschlusserklärung insgesamt, darin die angekündigte Unterstützung für die Ukraine, 140 Milliarden Euro insgesamt für dieses und kommendes Jahr für militärische Ausrüstung, Unterstützung, Ausbildung. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte hier in Ankara mehr gefordert, mehr Luftabwehrmunition zum Beispiel und eine Aufnahme in die NATO. Das weiß auch Friedrich Merz, der noch einmal betonte, Deutschland bleibe entschiedener Unterstützer der Ukraine. Aber auch Merz kam an diesem Tag nicht an den Auftritten von Donald Trump vorbei und kleidete seine Erleichterung in einer Anekdote aus der Arbeitssitzung.
In seinem Schlussstatement kam der Satz vor, der mich persönlich etwas überrascht, aber auch sehr gefreut hat. There is a feeling of love in the air. Also das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen NATO-Gipfel, der unter so medial auch schwierigen Vorzeichen stand, gut abschließen kann.
Der Abschluss eines denkwürdigen Tages in Ankara, der zwischen Liebe in der Luft und Wut auf die ganze Welt offensichtlich sämtliche Emotionen enthielt, die Politik bei Politikern erzeugen kann.
Benjamin Großkopf war das, unser Korrespondent, der mitgereist ist nach Ankara. Und darüber habe ich auch mit Marco Oberhaus gesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zur Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Ich habe ihn gefragt, Trump erklärt das Rahmenabkommen mit Iran für beendet. Die US-Armee fliegt heute Nacht wohl harte Angriffe. Unterhändler sollen aber weiter reden, wenn sie das wollen, so Trump. War das jetzt oder ist das jetzt nur ein Schuss vor dem Bug oder erstmal wieder Eskalation?
Das ist auf jeden Fall jetzt wieder eine neue Eskalationsstufe und das zeigt eben das Grundproblem, dass die Positionen der USA und Iran sehr weit auseinander liegen, vor allen Dingen was die längerfristigen Herausforderungen angeht mit Blick auf das iranische Atomprogramm. Und jetzt haben sozusagen beide Seiten immer wieder auch Drohgebärden hochgefahren und das ist jetzt eskaliert. Ob das das letzte Wort ist, dass jetzt diese Feuerpause, die 60-Tage-Periode für beendet erklärt wird von den USA, das wage ich zu bezweifeln. Gleichzeitig hat der Trump auch gesagt, dass die Unterhändler weiter verhandeln sollen, auch auf amerikanischer Seite. Also man muss jetzt einfach mal schauen, was davon jetzt Theaterdonner ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Eskalation.
Der deutsche Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU hat auf NDR Info hier auch Verständnis gezeigt heute für diese jüngsten US-Angriffe auf Ziele im Iran. Zitat, der Iran muss jetzt wirklich verstehen, dass ernsthaft zu verhandeln ist. Aber was ist Ihre Einschätzung? Wird man das denn erreichen, wenn Trump auch gleichzeitig sagt, Iraner seien Abschaum, es sei Zeitverschwendung, mit dem Regime zu reden?
Also Trump hat ja auch in früheren Phasen schon sehr, sag mal, krasse Sachen über Iran gesagt und über die iranischen Unterhändler und damit, was er mit dem Iran alles machen wollte. Und ich glaube, da hat sich jetzt so ein gewisses Maß an Routine ausgebreitet, dass man nicht alles, was der Präsident sagt, dann für bare Münze nimmt und dann eben trotzdem weiter verhandelt, sowohl auf amerikanischer als auch auf iranischer Seite. Insofern würde ich da bei dieser Rhetorik von Trump jetzt mal abstrahieren. Das kennen wir mittlerweile. Entscheidend ist ja die Frage, ob es dann zu weiteren Verhandlungen kommt, ob die Konflikte ausgeräumt werden können oder nicht.
Und was sagen Sie zu dieser Gleichzeitigkeit? Also war das wohl bewusst, Iran jetzt genau jetzt anzugreifen? Hätte man da nicht auch noch 48 Stunden warten können? Oder sollte eben diese Eskalation auch während des Gipfels das NATO-Treffen mit beeinflussen?
Das Bemerkenswerte oder das Wichtige auch an der Eskalation Iran jetzt im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel in Ankara ist ja, dass es im Grunde genommen klar geworden ist, dass die Choreografie dieses NATO-Gipfels im Grunde genommen gesprengt worden ist. Also Mark Rutte, der Generalsekretär und sagen auch die Regierungschefs aus den europäischen NATO-Staaten haben ja sehr stark darauf seit Wochen im Grunde hingearbeitet, dass sozusagen die NATO auf politischer Ebene abgeschirmt wird, möglichst von den Konflikten, dass sozusagen der Maschinenraum der Allianz, die operative Ebene vom Streit auf der Brücke, sage ich mal, von der politischen Ebene weitgehend abgeschirmt wird und dann sozusagen die NATO den Kurs hält, dass man ein sehr kurzes NATO-Kommuniqué hat, aber ansonsten sich auf Themen eher konzentriert, wo Konsens besteht, auf die Steigerung der europäischen Verteidigungsausgaben insbesondere. Und das ist jetzt hat überhaupt nicht funktioniert. Also Trump hat sozusagen diese ganze Choreografie wieder zunichte gemacht mit Blick auf Iran, aber natürlich auch das Thema Grönland und jetzt auch seine Äußerungen zu Spanien haben einfach gezeigt, dass das nicht funktioniert hat und jetzt eben doch der ganze Gipfel wieder von diesen Streitthemen dominiert wird.
Aber, Herr Oberwas, wir hören ja auch von Gipfelteilnehmenden, dass es da zwei Trump-Gesichter gibt. Also der eine, der sehr harsch nach außen auftritt. Sie haben gerade gesagt, gegen Spanien wettert er, man will eigentlich keinen Handel mehr mit Spanien betreiben. Muss man gucken, wie weit das geht. Spanien ja auch EU-Mitglied. Und auf der anderen Seite aber wohl hinter den Kulissen, dass er gesagt hat, die USA bleiben bei der NATO. Wie schwer ist es jetzt also wirklich, da einen Kurs abzulesen?
Mein Eindruck ist, dass die Herangehensweise zunehmend ist, also insbesondere die Herangehensweise der europäischen NATO-Staaten und europäischen NATO-Regierungen, den Trump-Faktor soweit es irgendwie geht auszuklammern und sich langfristig auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren. Und die lautet eben, wie kann die NATO effektiv insbesondere Abschreckung und Verteidigung gegenüber Russland erreichen mit deutlich weniger US-amerikanischen Beiträgen. Das ist die zentrale Herausforderung. Darauf konzentriert man sich. Das, was Trump jetzt jeweils sagt oder welche Äußerungen er tätigt oder nicht tätigt, das kann man einfach nicht berechnen. Damit kann man nicht wirklich kalkulieren. Insofern konzentriert man sich auf diese langfristige Herausforderung. In die Richtung gehen ja auch die zahlreichen Rüstungsabkommen, die am Rande des Ankara-Gipfels jetzt abgeschlossen worden sind, die darauf abzielen, ganz wesentlich auch auf europäischer Seite Lücken zu schließen, die die USA in den nächsten Jahren wahrscheinlich reißen werden. Insofern glaube ich, ist das der richtige Ansatz zu sagen, wir versuchen jetzt mal von Trump zu abstrahieren. Dieser Gipfel wird auch vorbeigehen und wir konzentrieren uns auf die langfristige Herausforderung. Mehr europäische Verteidigung mit weniger Amerika.
Und dann wäre das ja vielleicht auch noch der größte Erfolg, zumindest aus Sicht der Ukraine, denn es soll jetzt erlaubt werden, von US-Seite aus Patriot-Raketen direkt in der Ukraine herzustellen. Das war ja bis hierhin immer auch noch ein Streitpunkt.
Das ist sicherlich einer der sehr positiven Entwicklungen jetzt auch dieses Gipfels, dass das möglich wäre, dass die Ukraine sozusagen koproduzieren kann, diese Patriots. Allerdings muss man ja auch sagen, dass das natürlich nicht sofort wirkt. Ja, also die Ukraine wird, wie wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, jetzt angegriffen. Sie kann sich jetzt nicht verteidigen gegen ballistische Raketen aus Russland. Und jedes sozusagen Schemata für Koproduktion wird ja erst in Zukunft greifen und nicht sofort. Und insofern bleibt es eine sehr große Herausforderung für die Ukraine.
Sagt Marco Overhaus, Politikwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Soweit also in den Themen des Tages der NATO-Gipfel in Ankara. Wir kommen jetzt noch zu zwei Themen aus dem politischen Berlin. Grenzkontrollen und die Krankenkassenreform. Mit der beginnen wir. Das Gesetz zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge soll ja in dieser Woche noch verabschiedet werden. So plant es zumindest die Koalition. Der Opposition dagegen geht es zu schnell. Sie bemängelt, dass sie nicht ausreichend Zeit hatte, sich den geänderten Gesetzentwurf anzusehen. Da gibt es tatsächlich Fristen, die eingehalten werden müssen. Daher werden Linke und Grüne das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren um Prüfung bitten. Chris Berdow.
Rückblende. Vor gut zwei Monaten tritt Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich vor die Mikrofone und lobt nach einer Kabinettssitzung die Gesetzespläne seiner Gesundheitsministerin Nina Warken. Das Paket soll die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung stabilisieren und dafür sorgen, dass die Beiträge nicht steigen.
Wir haben heute Morgen eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen, die wir durchaus historisch nennen dürfen.
Historisch oder nicht, die Reform bleibt eine schwere Geburt. Mehrere Oppositionspolitiker haben angekündigt, vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Darunter der grünen Politiker Janosch Dahmen. Er strebt eine Eilentscheidung an, weil
wir haben die vergangenen Tage ein chaotisches Gesetzgebungsverfahren erlebt.
Konkret kritisiert der Gesundheitsexperte, die Abgeordneten hätten erst am Montagabend knapp 300 Seiten mit Änderungen an dem Gesetzentwurf bekommen und kaum Zeit, sie durchzuarbeiten.
Das, was an Änderungen hier vorgelegt wird, ist so weitreichend, dass im Prinzip eine gewissenhafte Prüfung dem Parlament an dieser Stelle nicht möglich ist.
Auch Politiker von Linkspartei und AfD halten das Vorgehen deshalb für verfassungswidrig und wollen klagen. Atesh Gürpinar von der Linken verweist auf die weitreichenden Folgen des Gesetzes.
Es geht um Millionen Versicherte. Es geht darum, dass Millionen Patientinnen und Patienten am Ende des Tages mehr zahlen müssen. Es geht um die Beschäftigten im Gesundheitswesen, die jetzt schon kaum zurande kommen.
Mit ihren Klagen in Karlsruhe rechnen sich die Oppositionspolitiker Chancen aus. Sie verweisen auf einen ähnlichen Fall vor 3 Jahren. Damals klagte der CDU-Politiker Thomas Heilmann wegen des sogenannten Heizungsgesetzes, das die Ampelkoalition ebenfalls in der letzten Bundestagssitzung vor der Sommerpause beschließen wollte. Wegen der kurzen Beratungsfristen fühlte er sich in seinen Rechten verletzt. Karlsruhe Karlsruhe entschied in einem Eilverfahren, dass die Abstimmung verschoben werden muss. Janosch Dahmen.
Was für Herrn Heilmann recht ist, soll auch für mich als Abgeordneter billig sein. Die Parallelität von beiden Verfahren drängt sich schon auf, dass das, was damals in einstweiliger Entscheidung erfolgreich war, auch hier gelten muss.
Ob Karlsruhe tatsächlich auch diesmal so entscheidet, ist offen. Die SPD-Fraktion geht davon aus, dass die Opposition vor Gericht scheitert. Die von den Grünen erwähnten Änderungsanträge seien bereits in einer Fachanhörung vor 2 Wochen besprochen worden. Auch Ministerin Wagen betont, es bleibt bei dem Plan, am Freitag abzustimmen.
Die Fraktionen haben gemeinsam die letzten Wochen viele Punkte besprochen und denke ich jetzt ein rundes Paket vorlegen können, das an manchen Stellen noch mal Veränderungen gebracht hat, zugunsten der Versicherten zum Beispiel. Und momentan sind die Koalitionsfraktionen sich da einig, ein gutes Paket gefunden zu haben und das jetzt hier auch verabschieden zu wollen.
Im Bundestag hat die Regierungskoalition heute jedenfalls dagegen gestimmt, die Gesundheitsreform am Freitag freiwillig von der Tagesordnung zu nehmen. Ob die Abstimmung doch noch gekippt wird, darüber liegt das letzte Wort nun bei den Verfassungsrichtern in Karlsruhe.
Und wir schauen noch auf die deutschen Grenzkontrollen. Gerade in der Ferienzeit staut es sich ja auch an deutschen Grenzen. Wir gucken jetzt auf die, die dort im Einsatz sind, nämlich rund 14.000 Polizistinnen und Polizisten. Viele beklagen eine hohe Arbeitsbelastung durch Überstunden, stellt der Polizeibeauftragte in seinem Jahresbericht fest. Der Einsatz hat nach seinen Angaben auch Auswirkungen auf andere Aufgaben. Daher stellt der Polizeibeauftragte die Frage der Verhältnismäßigkeit. Philipp Eckstein war bei der Vorstellung des Berichts dabei und hat auch die Reaktionen des Innenministers.
Grenzkontrollen. Eigentlich sollten die im europäischen Schengen-Raum nur in Ausnahmefällen stattfinden, so die Regeln. Faktisch sind sie aber schon länger wieder Alltag, auch in Deutschland. An der Grenze zu Österreich wird seit 2015 kontrolliert, an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz seit 2023. Und seit September 2024 gibt es an allen deutschen Grenzen wieder Kontrollen. Im Mai 2025 verschärfte die neue Bundesregierung dann noch einmal den Kurs. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU ordnete mehr Kontrollen an und mit Ausnahmen auch die Zurückweisung von Asylsuchenden.
Die Grenzkontrollen sind hochwirksam,
sagt Dobrindt jetzt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Er reagiert damit auf die Kritik von Uli Grötsch. Der ehemalige SPD-Abgeordnete ist Polizeibeauftragter des Bundes.
Das mit den Überstunden ist ein Thema. Mir geht es aber vor allem um die Einsatzbelastung, also um den Umstand, dass du nicht mehr aus den Stiefeln kommst, sondern dass du von dem Nachteinsatz am 1. Mai direkt an die Kontrollstelle fährst, von dort aus zum nächsten Fußballspiel und dann aber wieder schnell zurück an die Kontrollstelle.
Das sei auf Dauer vor allem für die Bereitschaftspolizei nicht leistbar, so Grötsch. Er verweist darauf, dass bis zu 14.000 Beamtinnen und Beamte bei den Grenzkontrollen im Einsatz seien. Und das, obwohl die Zahl der Asylsuchenden in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist.
Ich glaube schon, dass die Entwicklung der Zahlen wenigstens mal Anlass dazu geben muss, dass man sich darüber mal Gedanken macht.
Der Polizeibeauftragte Grötsch sagt allerdings auch,
ich bin nicht zwingend der Meinung, dass man die Grenzkontrollen komplett einstellen sollte.
Es gäbe auch andere Möglichkeiten, mit weniger Personal die Grenzen zu kontrollieren, sagt Grötsch. Bundesinnenminister Dobrindt hält davon wenig. Die Kontrollen seien wirksam, bekräftigt er.
Nicht nur an der Zahl der Zurückweisungen ist das deutlich erkennbar, auch an der Zahl der Haftbefehle, die vollstreckt werden konnten, die bisher nicht vollstreckt waren, an der Zahl der festgenommenen Schleuser. Also von daher, der Beweis ist erbracht, wir haben effektive Grenzkontrollen.
Aktuell sind die Kontrollen noch bis Mitte September bei der EU angemeldet. Ob sie erneut verlängert werden, wollte Dobrindt auf Nachfrage nicht konkret beantworten. Er sagt aber,
die Grenzkontrollen laufen weiter und wir müssen auch davon ausgehen, dass wir sie noch eine Zeit lang brauchen.
Allerdings wächst der Druck. Die EU-Kommission hat zuletzt mehrere Staaten, darunter Deutschland, aufgefordert, die Grenzkontrollen auslaufen zu lassen. Hinzu kommt, mehrere Verwaltungsgerichte haben bereits einzelne Kontrollen an den Grenzen als rechtswidrig eingestuft. Vergangene Woche in gleich 3 konkreten Fällen. Das Bundesinnenministerium hat angekündigt, gegen diese Gerichtsurteile Berufung einzulegen.
Soweit Philipp Eckstein. Großprojekte bei der Deutschen Bahn sorgen mitunter für große Behinderungen, bevor es dann hinterher deutlich besser laufen soll. Mitten in Hamburg im Schanzenviertel betrifft so ein Projekt viele hunderte Anwohner, die aber, kann ich bestätigen, sehr gut informiert werden über die einzelnen Schritte. Zur besseren Kommunikation der Bahn kommen wir gleich, was aber durch den Austausch der wichtigen Sternbrücke in den kommenden Wochen alles an Umleitungen und Sperren ansteht. Dazu die Frage an Reinhard Postelt, wie wird das?
Wirklich schlimm, also konkret. Umleitung, viel weniger Züge und andere End- und Startbahnhöfe. Und das noch 2 Wochen über Hamburgs Sommerferien hinaus. Die S-Bahn-Fahrgäste, die müssen Umleitungen über den Citytunnel fahren oder mit Ersatzbussen. Vor allem wird der Fernverkehr in Mitleidenschaft gezogen. 6 Wochen lang pendeln viel weniger ICEs gen Süden. München wird nur jede 2. Stunde bedient. Die Regionalzüge nach Kiel, Flensburg und Westerland, die starten und enden in Pinneberg. Und betroffen sind natürlich auch die Anwohner, die müssen jetzt 2 Wochen länger auch nachts Baulärm ertragen oder sie gehen auf Bahnkosten bis Ende August ins Hotel.
Soweit Reinhard Postelt, was also eine einzelne Brücke im Austausch für große Konsequenzen hat. Nichts ist ja so nervig, wie wenn ein Zug auf freier Strecke zum Halten kommt und über Minuten gar nichts passiert. Da reagieren schnell viele Fahrgäste auch genervt und die Stimmung kippt. Besser läuft es dagegen, wenn sich der Zugbegleiter oder Zugführer sofort meldet und weitergibt, was er oder sie weiß oder eben nicht weiß. Die Bahn setzt jetzt auch auf ein Sofortprogramm Kommunikation. Anja Dobrodinsky hat die Ideen.
Die Reisenden am Berliner Hauptbahnhof sind geteilter Meinung, was die Qualität der Kundeninformationen der Bahn angeht.
Ich fühle mich nicht so gut informiert tatsächlich. Wir haben auch jetzt erst die Benachrichtigung bekommen, dass es irgendwie 20 Minuten zu spät ist. Es werden auch nicht immer Gründe genannt, das finde ich halt nicht so gut.
Über die App, das läuft eigentlich ganz gut. Wenn Verspätungen sind, kriegt man schnell mit.
Man wurde gut in der App zwar informiert, aber es ist ja immer irgendwas mit der Deutschen Bahn. Also ich bin noch nie pünktlich angekommen, bin noch nie pünktlich losgekommen und das ist ein bisschen nervig.
50 Millionen Euro will die DB bis Ende 2027 investieren, um ihre Kunden schneller und besser informieren zu können. Geplant sind zum Beispiel 7000 neue Anzeiger an kleinen, mittleren und großen Bahnhöfen. Sie sollen besser lesbar sein und mehr Informationen als bisher anzeigen. Eine Umfrage des ADAC ergab, dass es bei der Kundenkommunikation der Bahn noch Luft nach oben gibt, erläutert Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.
Der DB Navigator wird grundsätzlich als gut bewertet, aber die Informationen in der App sind nicht so zuverlässig, wie es wünschenswert wäre. 66% der Verspätungen wurden korrekt angezeigt, das heißt aber auch ein Drittel eben leider nicht.
Bis Ende des Jahres soll sich die Qualität der Verspätungsprognosen spürbar verbessern. Die Bahn-App DB Navigator soll in Zukunft auch Gleisänderungen schneller anzeigen, erläutert Bahnchefin Evelyn Paller.
Ein Gleiswechsel zum Beispiel darf nicht erst hier erscheinen und dann mit Verzögerung im nächsten Kanal. Heute dauert das oft 60 Sekunden und länger. Künftig sieht man den Gleiswechsel im Navigator bereits 2 Sekunden nach dem Erscheinen am Bahnsteiganzeiger.
Damit die Informationen auch schnell in der App und an den Bahnhöfen ankommen, modernisiert die Bahn ihre IT und die Prozesse in den Leitstellen. Dabei setzt sie auch auf künstliche Intelligenz. Die könne Informationen zu Störungen schneller verarbeiten und verlässlichere Prognosen, etwa zu Verspätungen, abgeben. KI kommt auch auf der Homepage bahn.de und in der Navigator-App zum Einsatz. Hier sollen Reisende der Assistenz Kiana Fragen zur individuellen Reise stellen können. Sämtliche Daten zu den Zügen aller Verkehrsunternehmen, die auf dem Netz der Deutschen Bahn fahren, sollen in Zukunft zentral gesammelt und verwaltet werden, sagt Verkehrsminister Patrick Schnieder.
Wir wollen die Informationen der Infrastruktur und der Eisenbahnunternehmen an einer zentralen Stelle zusammenführen. Die DB Infra Go soll deshalb zur neutralen Datendrehscheibe für die Reisendeninformationen werden.
Bei der Vorstellung der neuen Kommunikationsstrategie musste Bahnchefin Evelyn Paller gleich auch eine schlechte Nachricht verkünden.
Leider gibt es beim Abschluss der Korridorsanierung Nürnberg-Regensburg eine Verzögerung. Das betrifft im Wesentlichen die Sicherheitsprüfungsabnahme 2 neuer Stellwerke dort. Wir werden diese Strecke anders als geplant am Freitag leider nicht in Betrieb nehmen können.
Bis zum Ferienstart in Bayern soll die Strecke aber fertig sein.
Die Deutsche Bahn hat ein Sofortprogramm zur besseren Kundenkommunikation vorgestellt. Soweit ein Beitrag von Anja Dobrodinsky.